Marmortempel oder Bretterbude?
Plüschsofa mit Häkeldecke oder die Chaiselongue als Hingucker?
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Home Story. Es geht um Stil, ums Leben.
Wir stellen unseren prominenten Gästen viele Fragen,
die sich aber nicht nur ums Wohnen drehen. Nisha und ich, wir freuen uns ganz doll, dass wir heute zu Gast sein dürfen bei...
Ja, Gerhard Strate, Rechtsanwalt in Hamburg seit mittlerweile Mai 1979.
Das ist ja...
Bisschen vor meiner Zeit.
Ja, ein bisschen sehr vorsichtig formuliert. Also in den Zeitschriften liest man eher von Deutschlands bester Strafverteidiger, aber ich kenne Sie, Herr Strate, und ich weiß, dass Sie das ja ganz gerne...
Natürlich nichts dagegen, wenn Sie so etwas erzählen, aber ich würde es von mir selber natürlich nie sagen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen. Jetzt, der Hörer weiß ja gar nicht, wo wir sind. Nicht jeder weiß das. Wo sind wir? Sind wir auf dem Land? Sind wir in der Stadt? In welcher Stadt sind wir?
Ja, wir sind in der sogenannten Neustadt. Neustadt ist ein Stadtteil von Hamburg, der wurde im Zusammenhang mit einem Wall, der um Hamburg gezogen wurde zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Da hat man ziemlich viel unbebautes Land Hamburg zugeschlagen. Das war alles dann hinter dem Wall. Und das war dann die Neustadt. Und dieses Gebäude ist auch Bestandteil der Neustadt. Aber die Gebäude sind nicht so alt. Also die sind hier in diesem Bereich alle so kurz vor dem Ersten Weltkrieg gebaut worden. 1900, 1910.
Ja, aber Sie haben ja hier irre hohe Decken. Und wir dürfen, das darf ich sagen, vom obersten Stock aus dürfen wir auf den Michel gucken. Auf die, was hast du noch gesehen?
Die Elbphilharmonie.
Die Elbphilharmonie.
Den Fernsehturm.
Genau.
Das Weitere ist auch noch die Nikolaikirche. Haben wir ja noch die Jakobikirche. Eigentlich kann man alle Hauptkirchen hier von hier aus sehen. Das ist sehr schön.
Also was mich am meisten, wenn ich das so sagen darf, umgehauen hat, als ich hier reinkam. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen auf einem Haufen, wenn ich nicht in der öffentlichen Staatsbibliothek war. Darf ich fragen, wie viele Bücher circa haben Sie hier in den Regalen stehen?
Also ich habe vor kurzem mal jemanden auch diese Frage beantworten müssen, habe ich gesagt, circa 30.000. Ich habe dann aber im Geiste nochmal das nachgezählt, nicht Stück um Stück, sondern einfach, wie viel müssten es sein? Also ich denke, so 20.000 sind es.
Wenn Sie was suchen, finden Sie das?
Ich finde das meiste schon. Ja? Also das ist harte Arbeit, auch so an der Bibliothek zu sortieren und auch genau zu wissen, wo man was findet. Also einige Bücher habe ich nach wie vor auch verloren. Also jedenfalls sind die immer noch da, aber ich finde sie nicht. Aber das ist
eigentlich, es sind ja viele rechtliche Bücher.
Also das sind schon überwiegend so 90-95% sind es Bücher, die ich für die Berufsausübung brauche. Also es sind alles juristische Fachwerke, Entscheidungssammlungen der höheren Gerichte, die nehmen sehr viel Platz ein, sehen aber links auch dann ganz schön aus.
Und können Sie da auch für Prozesse manchmal, wenn Sie da so ein ganz altes Buch haben, was vielleicht die Gegenseite nicht hat, können Sie das dann nutzen?
Ja, das ist schon von Vorteil, weil diese Bücher, alle verlassen sich ja jetzt darauf, dass man alles im Netz findet, aber man findet im Netz nur 5%. Also ich glaube, vielleicht noch ein bisschen mehr. Also die ganzen Entscheidungssammlungen, die gibt es von den hohen Gerichten, die jetzt in der Gegenwart urteilen, gibt es schon alle Entscheidungen auch im Netz. Das ist völlig klar. Aber man braucht auch nach wie vor Zugang zu älteren Entscheidungen, die manchmal häufig auch noch besser formuliert sind als das, was wir jetzt zu lesen bekommen. Aber ansonsten kann ich eigentlich alles gebrauchen. Und ich halte mich da auch so ein bisschen an den Spruch von Goethe, was er dem Faust in den Mund legt. Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muss auf das beste Werkzeug halten. Mhm. Goethe hat natürlich nur an die Männer gedacht damals. Heute ist dieser Spruch ja vielleicht schon fast etwas politisch verquer.
Ach, man darf trotzdem ja gar nichts mehr sagen inzwischen. Ist ja fürchterlich. Also ich finde das völlig in Ordnung, wie der Herr Goethe das formuliert hat. Aber sozusagen,
also, der recht zu wirken denkt, genau, muss auf das beste Werkzeug halten. Ja. So kann man es auch formulieren.
Also Ihre Bücher sind sozusagen Ihr Werkzeug.
Ganz exakt. Ja. Und auch wirklich nach wie vor sehr, sehr hilfreich.
Sie haben ja sehr viele Bücher, aber da waren ja auch andere Elemente, Bilder. Zum Beispiel Bilder oder auch die Hüte, die da so rumstehen.
Ja, das müssen Sie uns erzählen mit den
Hüten. Das ist, glaube ich, auch sehr untypisch, dass man sowas hat.
Ja, was hat es mit den Hüten auf?
Also die Bücher sind natürlich, gehören zur Profession,
ja.
Primär.
Aber Sammlung an Hüten oder Kappen?
Aber man muss natürlich... Gerade wenn man seinen Job liebt, muss man den auch mit Liebhabereien verbinden und auch kleinen Verrücktheiten. Also wenn ich beispielsweise Polizeibeamte habe ich auch immer mal wieder als Mandanten. Auch denen wird manchmal irgendwie etwas Strafbares vorgeworfen. Ich habe damals, als es eingeführt, dass jeder Polizeibeamte, der von mir verteidigt wird, dass der auch als Bestandteil des Honorars seine erste Mütze abliefert. Also früher war es so, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt noch immer so ist, dass jedenfalls jeder, der im Polizeidienst arbeitete, selbst wenn er aufgrund Abitur oder sonst was, auf den höheren Dienst aspiriert war, trotzdem immer noch ein Jahr Streife laufen musste. Und da hatte er natürlich eine Uniform und auch eine Mütze drauf, auf dem Kopf. Und diese Mütze habe ich mir dann als Teil des Honorars erwünscht. Also ich habe einige, Otto Köhn beispielsweise, das ist eine Legende hier in der Hamburger Polizei. Also jeder Polizist weiß, wer Otto Köhn ist. Dessen Mütze liegt auch hier und da bin ich richtig stolz drauf. Und so haben wir noch einige andere Mützen hier.
Also Mütze erzählt eine Geschichte sozusagen.
Ja, in etwa. Also das sind die Verrücktheiten, die mit dazugehören. Daneben habe ich natürlich auch viel Freude an Malerei, an schönen Fotografien und so weiter. Das hänge ich.
Fandisha, hast du schon mal so eine Kreditkarte gesehen?
Nee, habe ich nicht tatsächlich.
Ja, was hattest du mit dieser Kreditkarte?
Das kann ich erzählen. Die ist relativ wertvoll. Aber ich bin mal mutig und warte auf die Einbrecher, die sie mir wegholen wollen.
Nein, bitte nicht.
Also ich habe eine Kreditkarte, die ist noch aus leichtem Karton und gültig für das Jahr 1960, 1961. Und das war die Kreditkarte, die Kennedy. John F. Kennedy, der seit 1961 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und einer der angesehensten, jedenfalls beliebtesten Präsidenten. Auch im Rückblick. Und dessen Kreditkarte habe ich hier. Als ich sie auf der Madison Avenue in einem Autografengeschäft kaufte, schmunzelte der Verkäufer allerdings ein bisschen und sagte zu mir, "Ah, oh, this credit card is more about the human being than the president." Und womit er meinte, dass mit dieser Kreditkarte hat er seinen menschlichen Gelüsten frönt und die waren primär dazu da, seine Geliebten irgendwie zu bezahlen, als jetzt, wozu üblicherweise eine Kreditkarte genutzt wird.
Also man sieht schon eine große Affinität zu Amerika.
Also wir sind ja damals, also ich bin in den 50er Jahren schon als kleiner Junge etwas größer geworden. Und das war die Zeit, ich habe Kennedy auch noch erlebt, also auch in der Zeit 1963, als er hier war. Das habe ich alles am Fernseher mitverfolgt. Also ich war nicht auf dem großen Platz vor dem Rathaus in Berlin, als er da seine große Rede gehalten hat mit "Ich bin ein Berliner". Aber er war schon eine eindrucksvolle Person und wir waren damals stark an Amerika orientiert. Amerika ist schon nach wie vor ein Land von großer Freiheitlichkeit, vor allen Dingen was die Freiheit der Meinungsäußerung anbelangt. Da sind die sehr viel weiter als wir hier mittlerweile.
Also das Thema Freiheit begleitet Sie ja eigentlich auch täglich, oder?
Ja.
Als Strafverteidiger wünscht man sich ja die Freiheit für seinen Mandanten. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so einen Mandant hat, bleibt man dann danach noch in Kontakt? Also kommt dann der Mandant nochmal vorbei, so nachdem man in der Stadt, Sie haben mich da vor 5 Jahren freigeboxt.
Ja.
Ich dachte, ich schaue mal vorbei auf einen Gläschen.
Da habe ich sehr viel Glück gehabt und eigentlich war ich es ja, aber Sie haben es geschafft, dass Sie mich trotzdem mit dem Freispruch rausbekommen haben. Nein, also so melden sich die wenigsten Mandanten. Also in der Regel sind alle Mandanten unschuldig, selbst wenn sie es nicht sind, aber... In der inneren Einstellung ist es häufig so, dass man erst mal klären muss, mein Gott, Sie dürfen hier keinen Quatsch erzählen. Also
haben Sie schon mal jemanden verteidigt, wo Sie denken, der ist eigentlich schuldig, aber ich verteidige ihn trotzdem?
Also das ist, die Situation ergibt sich eigentlich fast nie. Wenn man erstmal die Akten gelesen hat.
Oder ist es nur im Film so?
Es ist nur im Film eigentlich so. Dafür, dass ich pro Jahr bestimmt 200 Mandate annehme. Und
wie viel?
Ja, 200.
Pro Jahr.
Ja, die sind aber häufig auch schnell erledigt. Ja.
Okay.
Also die großen umständlichen Fälle, die dauern in der Tat ein bisschen länger. Und davon nehme ich auch nicht 200 jedes Jahr an. Das sind häufig kleine Geschichten.
Ja.
Also in der Praxis ist diese Situation, dass ich weiß, der ist schuldig, aber die Beweise reichen nicht aus und ich muss Freispruch beantragen. Die habe ich insgesamt nur zweimal erlebt bisher.
Ach, so selten. Okay.
Ja.
Was würden Sie denn sagen, ist denn das Lieblingsstück hier bei Ihnen? Also vielleicht kann man auch sagen, die Lieblingsbücherkollektion oder aber...
Oder die schönen Lalique-Gläser, aus denen wir trinken dürfen.
Aber es gibt, glaube ich, diverse Sachen, von denen Sie...
Ja, also am liebsten liebe ich meine Filmplakate.
Die
ja.
Filmplakate,
ja.
Tatsächlich. Also Sie sind also schon überzeugt als Cineast, oder?
Ja, lange Zeit. Im Moment habe ich kaum die Muße, jetzt regelmäßig ins Kino zu gehen. Aber so meine Lieblingsfilme, das ist hier etwa das Plakat, gerade auch mit Alain Delon, der vor kurzem verstorben ist, zum Eiskalten Engel. Das ist ein wunderbarer Film. Vor allen Dingen, weil er, was ich so besonders an diesem Film liebe, dass da ganz wenig geredet wird. Okay. Auch sonst nerven.
Könnte auch ein Stummfilm sein.
Auch sonst.
Charlie Chaplin.
Ja. Auch sonst nerven mich alle Schwarzbacken, die mich umgeben. Also es wird so viel Unsinn geredet. Und man möchte am liebsten immer weghören. Gerade im Gerichtssaal, das ist eine reine Zeitklau, was dort stattfindet. Also was man da zum Teil auch umständliche Befragungen durch die Gerichte erlebt.
Gibt es denn etwas, was eher unbedingt weg muss oder so eine überflüssige Anschaffung ist, was Sie haben? Oder sagen Sie, dass alles, was Sie haben, für Sie wichtig ist?
Also ich müsste sicher ständig hier mal aufräumen und vieles wegwerfen. So beherzt ist man ja selten, man sammelt ja. Das Wegwerfen fällt immer wieder schwer. Also hier, wenn Sie die Stapel sehen, die sind alle noch unbearbeitet. Eigentlich müsste ich dran arbeiten. Aber es hat sich bisher noch keiner beschwert, dass ich die Sachen noch nicht angepackt habe.
Na dann.
Irgendwann kommt das vielleicht.
Aber Sie haben in der Etage über uns, wo wir jetzt sitzen, haben Sie zum Beispiel diese wunderschönen, tollen Figuren.
Die Figuren sind aus dem Grab eines chinesischen Kaisers, der im Jahre 220 vor Christi verstarb und das Grab wurde 1974 entdeckt und besteht aus einer riesigen Armee, und zwar großen und mittelgroßen Kleinkriegern, die alle dort vertreten sind. Und das ist eine unglaubliche Quelle für Fantasie, also was dieser Kaiser sich gedacht hat, sich mit einer solchen Armee zur Ruhe zu begeben. Die haben dann natürlich aber liebevoll auch dieses Grab so nach und nach geöffnet und immer mehr zutage gefördert. Die Figuren, die bei mir oben stehen, das sind Nachbildungen, also dieser großen Krieger. Die habe ich aber alle in einer Reihe stehen. Also ein Freund von mir.
Das sieht sehr imposant aus, muss ich sagen.
Ja, also ein Freund von mir, der Peter Schmidt, der Designer, der hatte mir auch Hinweise gegeben, was ich hier verändern sollte. Und das war vor allen Dingen, er hat in jeder Etage, wir haben jetzt drei Etagen, hatte ich zwei, drei dieser Krieger stehen. Da sagte ich, die musst du unbedingt in eine Reihe stellen. Krieger gehören nebeneinander. Und so stehen sie jetzt in einer Reihe, in dem Raum, wo wir auch regelmäßig unsere Konzerte veranstalten.
Empfinden Sie sich auch als Krieger, wenn Sie manchmal vor Gericht stehen?
Immer.
Ja? Ja, da geht man in den Krieg sozusagen. So
ja,
bisschen.
Aber man kann auch Frieden schließen.
Ja, okay. Ja. Jetzt haben wir ja vorhin davon gesprochen, dass der Tischler seine Werkstatt hat und Ihre Werkstatt sind halt dann die Bücher. Sind Sie denn, frage ich trotzdem, sind Sie eigentlich handwerklich begabt?
Nee.
Wie sympathisch. Ich auch nicht.
Also ich habe Klavier gespielt und lange Zeit auch 8 Jahre lang Unterricht gehabt. Das ist natürlich auch eine handwerkliche Fertigkeit und ich bin natürlich nicht blöd. Also ich habe auch
mein
VW-Käfer habe ich noch selber reparieren können.
Okay. Also sind Sie schon so ein bisschen.
Ja, aber jetzt an diese Autos, die wir jetzt fahren, würde ich mich nicht mehr rantrauen.
Wenn Sie mal traurig sind oder vielleicht sogar eine Niederlage vor Gericht einstecken müssen, kann ja auch mal passieren. Mhm. Was machen Sie dann?
Gar nichts. Also wenn so etwas passiert, dann gehst du sofort zur Tagesordnung über. Also bloß nicht das Schmerzen verspüren oder irgendwie Gewissensbisse haben, dass man irgendwas falsch gemacht hätte oder irgendwie drüber nachdenken. Man hat nie etwas falsch gemacht, wenn man gut ist. Man hat vielleicht Fehler gemacht, aber nie etwas falsch.
Also man hat Fehler gemacht, aber hat nichts falsch gemacht.
Hm.
Das ist ja auch interessant.
Ich verstehe das. Das macht total Sinn.
Als Strafverteidiger erleidet man mehr Niederlagen denn Erfolge. Ja?
Ach, ist das so?
Ja, weil einfach die Mandanten sind ja die Verbrecher. Ja, als sie angeklagt worden sind. Ja. Jedenfalls häufig. Entschuldigung, ich läster jetzt nicht über meine Mandanten, sondern es ist halt so. Und deshalb ist die Chance zu gewinnen auch immer nur ein Prozentsatz. Das heißt, man gewöhnt sich an die Niederlagen. Also Schopenhauer hat mal gesagt, wer gefährlich dreinschaut, sondern der, wer klug dreinschaut, sieht gefährlich aus.
Ah. Ja.
Okay. Ich glaube, mit den Wörtern kann man auch dann verstehen, wieso sie Deutschlands bester Strafverteidiger sind.
Ja.
Und das ist auch ein perfekter Schluss, würde ich sagen.
Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, sehr gerne.
Es war wirklich sehr spannend, sehr toll.
Ja, ich.
Aber vielen Dank, dass wir den Einblick hier haben durften. Ja. Also von Polizeimützen über Kreditkarten, über was wir hier alles Spannendes gesehen haben. Malerei, Fotografie. Wow. Also,
sie haben ja, sie hat erst gezögert, weil ich sagte, ich habe ja gar kein Heim, was ich zeigen könnte.
Ja, weil sie gesagt hat, mein Zuhause ist mein Büro.
Ja, und da war sie ein bisschen ungläubig und deshalb kam sie auch erst nicht hierher.
Ja.
Aber jetzt haben sie doch hierher gefunden.
Aber jetzt versteht man das.